Ja, wunderschönen guten Morgen auch von mir. Wir leben in einer Zeit, in der wir zählen, fast täglich in die Nachrichten-Apps oder die Tagesschau oder wo auch immer gucken und wir zählen die Infizierten. Und wir freuen uns, dass die Zahlen runtergehen. Ich möchte heute über Jesus predigen, über wen sonst in der Kirche. Und bei Gott ist es auch so, dass er zählt. Und wenn wir so diese Corona-Infizierten zählen, dann hat das Ganze ja auch irgendwie ein Ziel und eine Hoffnung. Und im Moment kriegt man ja Hoffnung. Bei der Fußball-Bundesliga zum Beispiel zählt man auch die Tore und die Punkte. Und kommt es drauf an, für welchen Verein man ist. Und manchmal guckt man dann lieber nicht auf die Tabelle, auf die Zahlen, die da stehen. Ich bin natürlich auch ermutigt, dass die Corona-Infektionszahlen runtergehen. Da können wir uns alle drüber freuen. Aber entscheidender ist eigentlich die noch größere Perspektive, dass wir einen Gott haben, der auch zählt. Und ich möchte uns Offenbarung 1 vorlesen, die Verse 12 bis 18. Offenbarung 1, die Verse 12 bis 18. Ich wandte mich um, weil ich sehen wollte, wessen Stimme es war, die ich hörte. Das hat der Apostel Johannes aufgeschrieben. Und wer mit mir redete, da sah ich 7 goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern jemand, der aussah wie der Menschensohn. Er war mit einem Gewand bekleidet, das ihm bis an die Füße reichte, und er trug ein breites goldenes Band um die Brust. Das Haar auf seinem Kopf war weiß wie schneeweiße Wolle und seine Augen glichen lodernden Flammen. Seine Füße glänzten wie Golderz, das im Schmelzofen glüht, und seine Stimme klang wie das Tosen einer mächtigen Brandung. In seiner rechten Hand hielt er 7 Sterne und aus seinem Mund kam ein scharfes, beidseitig geschliffenes Schwert. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem vollen Glanz. Bei seinem Anblick fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder, doch er legte seine rechte Hand auf mich und sagte: Du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Apostel Johannes, ungefähr das Jahr 95, so roundabout, schätzt man, ist er auf der Insel Patmos. Die Gemeinden werden verfolgt von der römischen Macht, in der sich das Böse immer mehr gesteigert hat. Und Johannes bekommt dieses Riesengeschenk, das Gott sich ihm so offenbart. Und nicht, es ist nicht nur für ihn, sondern es ist für die Gemeinden damals, die er ja auch kannte und begleitet und betreut hat, so in der heutigen Türkei so. Aber es war nicht nur für diese Gemeinden, es waren 7 Gemeinden, aber 7 steht auch für die Vollkommenheit. Es war für alle Gemeinden damals und es war für alle Gemeinden bis zum heutigen Tag. Jesus Christus wird uns hier beschrieben als ein erhabener Regent, als ein Herrscher der Welt. So wie Johannes das empfangen hatte, war das natürlich noch verborgen. Damals wussten das nicht viele Menschen und mir scheint, es ist heute nicht viel anders. Welches Bild haben wir von Jesus Christus? Ich meine so mal so allgemein gesprochen, auch in unserer Gesellschaft, in unserer Welt. Aber Christus hat sich finden lassen für seine Nachfolger und offenbart sich hier als ein höchst intelligenter, als ein strategisch versierter, der den Plan des allmächtigen Gottes erfüllen wird. Ein göttlicher Mensch oder ein menschlicher Gott, ja eben beides. Und Jesus selbst ist unser Vorbild, er ist unser Vorläufer, unser Inspirator, unser Motivator. All das brauchen wir doch, ja, in dieser Zeit, aber brauchen wir es denn nicht immer? Und Christus hat uns alle berufen, er ist dabei bei diesem wunderbaren Plan, uns Menschen wiederherzustellen und uns sogar als Mitregenten vorzubereiten. Wow! Jesus ist der Menschensohn, so stellt er sich hier vor. Und für Johannes hat da ganz viel angeklungen, zum Beispiel aus dem Propheten Daniel. Und Jesus hatte ja selber, als er in den 3 Jahren seines öffentlichen Wirkens hier auf der Erde unterwegs war, oft davon gesprochen, dass er dieser Menschensohn ist. Menschensohn heißt menschlich. Menschensohn heißt aber auch ein Hoheitstitel, dass er der von Gott vorbereitete Regent dieser Welt ist, der die Sachen in Ordnung bringen wird. Wir hatten gelesen in Vers 15 und 16, dass er sprach wie ein Tosen einer mächtigen Brandung. Und aus seinem Mund kam ein beidseitig geschliffenes Schwert. Und es gibt auch den Hinweis auf den goldenen Gurt, der um seine Brust ist. Das haben wir gelesen. All das sprach zu Johannes, dass Jesus der König ist. Ein König dieser Welt. Nun, das Königtum haben wir in Deutschland, haben wir nicht mehr so viel Berührung dazu. Ja? Wir haben so keine Könige mehr, auch keine Kaiser mehr. Aber zur damaligen Zeit war das schon irgendwie klar. Und wir können uns ja doch hineindenken, was ein König ist. Und es geht jetzt nicht um einen König, wie manche Demokratien noch Könige und Königinnen haben, wo sie zwar auch ein gewichtiges Wort sprechen können, aber letztlich ja doch nicht die Staatsgewalt sind, nicht die ausführenden Regierenden. Aber König hier heißt der Regent, der Bestimmer, der Herrscher. Und ich finde das Bild vom König sehr schön, weil es etwas Herrliches ist, etwas Glanzvolles. Jesus ist der König. Und so wie wir heutzutage gewisse Gewaltenteilungen kennen, so war das früher nicht. Wer der König war, der war auch der Richter. Der hat auch geurteilt. Der hat auch bewertet und der hat auch Urteile gesprochen. Und das ist das Bild von König Jesus, das uns hier vermittelt wird. Jesus, aus seinem Mund kommt ein zweischneidiges Schwert, sicherlich ein Bild, aber ein klares Bild. Das heißt, er beurteilt. Er trennt das Gute von dem Bösen. In Hebräer 4 heißt es ja auch, dass das Wort Gottes uns Menschen beurteilt und durchtrennt sozusagen und klärt, das ist gut und das ist nicht gut. Das ist gottgefällig und das ist böse. Jesus Christus ist der König und somit auch der Richter. Und wer sich weiter mit der Offenbarung beschäftigt, stellt fest, dass es dort auch zu Ankündigungen seiner Herrschaft und seiner Beurteilung kommt. Da ist von Posaunenstößen die Rede. Und ob es nun eine Posaune ist oder eine Trompete, ist auch ein bisschen eine Frage, wie man das übersetzt. Aber das ist nicht so wichtig. Wichtiger ist, dass dadurch klare Ankündigungen gemacht wurden, auch entscheidende Weichenstellungen, auch gesagt wurde, jetzt ist die Zeit für dieses und jenes. Und ich frage mich seit Monaten, in was für einer Zeit leben wir? Und ich glaube, es ist auch eine Zeit, die Trompete zu blasen in diesem Sinne und zu sagen, kehrt um. Macht euer Leben mit Gott klar. Diese Phase, durch die wir gehen, glaube ich, ist auch ein Weckruf. Ein Weckruf für Christen, die sich irgendwie entfernt haben vom lebendigen Glauben, aber natürlich ein Weckruf für jeden Menschen. Hat Gott diesen Virus irgendwie geschaffen und freigesetzt? Nun, das fällt mir schwer, das zu sagen, aber er hat es zugelassen. Und die Frage ist, was ist die größere Perspektive? Nicht nur, dass mal der Lockdown irgendwann vorbei ist. Ja, ich freue mich da auch schon sehr drauf. Ne? Da kann man mal wieder dahin gehen, wo das kürzer wird. Nein, aber noch viel entscheidender ist doch eigentlich nicht diese Sache, sondern wie ist unser Kontakt mit Gott? Wie ist unsere Beziehung zu Jesus? Denn Jesus ist der König und er ist der Richter und an ihm scheiden sich die Geister, wie man so schön sagt. Das ist das alles Entscheidende. Wie ist deine Beziehung zu Jesus Christus? Und wie man das nun auslegt und versteht in der Offenbarung mit den sieben Posaunen, darauf will ich nicht eingehen. Das ist heute nicht mein Thema. Und ich möchte auch sagen, niemand sollte sich darin so sehr verlieren, dass er nicht den eigentlichen Punkt wahrnimmt, dass die Posaune ein Weckruf Gottes ist. Und so wie manche Katastrophen und Seuchen und Kriege und Inflationen beschrieben werden, von Jesus ja schon in seiner großen Rede über das, was sich in der letzten Zeit abspielt und wie es in der Offenbarung dann wieder aufgegriffen wird, so können wir sagen, wir müssen nicht irgendwie eine Trompete hören. Vielleicht wird es das am Ende der Zeit auch geben, natürlich dann, diese letzte, die geblasen wird, wo Christus herrlich wiederkommt. Aber sind denn nicht diese unheilsvollen Dinge, die wir erleben. Ich möchte auch die Klimakatastrophe nennen, ich möchte auch die ganzen Missbrauchsgeschichten nennen und so weiter und so weiter. Corona ist ja nur nicht das Einzige, auch wenn es gerade so im Vordergrund steht. Sind es nicht auch Weckrufe Gottes? Rufe von Gott, der sagt, kommt zurück, kommt nach Hause. Es gibt ein altes deutsches Wort, das heißt Heimsuchung. Ich weiß nicht, wer das noch kennt. Ich wurde heimgesucht. Und wir kriegen das manchmal nicht so ganz zusammen, dass wir denken, naja, wenn Gott mich ruft, dann muss es doch immer lieb und nett sein. Ja, schön, wenn man das so erlebt. Und das haben Menschen so erlebt, die einfach nur aufgrund von etwas sehr gütigen, freundlichen Christus gefunden haben. Vielleicht auch ein Hintergrund dessen, was wir eben in dem prophetischen Wort gehört haben. Manche unserer Geschwister, die aus fernen Landen kamen, die flüchten mussten, haben hier Liebe Gottes erlebt und haben so Christus gefunden. Aber ich möchte mal sagen, Gott ist so energisch und so darauf erpicht und so sehnsüchtig nach jedem Menschenherzen, dass es eben auch unheilvolle Dinge gibt, die sich ereignen und die da auch zugedacht sind, dass wir Menschen über die tieferen Dinge nachdenken und dass wir nicht nur Corona-Infektionen zählen, sondern dass wir mal unser Leben zählen, dass wir mal auf unser Leben schauen, dass wir mal gucken, was habe ich getan und was tue ich und wofür hat das Sinn und wie entspricht das dem Willen Gottes? Ich möchte deutlich sagen, dass diese Botschaft nicht eine Botschaft nur für die Gemeinde ist und für Gläubige, das ist eine Botschaft für jeden Menschen. Jesus ist der König und er ist der Richter. Wir lesen mal einige Verse aus Offenbarung 19 und ich kann da nicht auf alles eingehen, aber hier wird nochmal sehr deutlich, Jesus als der König uns vor Augen gemalt und es wird uns vor Augen gemalt, weil es zum Teil mit Symbolen und Bildern ist, was aber auf keinen Fall bedeuten soll, ach, dann ist das ja nur so eine Fantasiegeschichte. Nein, dahinter steckt eine echte Realität. Offenbarung 19, Abvers 11. Nun sah ich, dass der Himmel geöffnet war und auf einmal erschien ein weißes Pferd, auf dem jemand saß. Der Reiter heißt der Treue und Wahrhaftige. Und er kommt als gerechter Richter und führt einen gerechten Krieg. Seine Augen glichen lodernden Flammen und auf dem Kopf trug er viele Kronen. Der Reiter hatte noch einen anderen Namen, das Wort Gottes. Ihm folgten auf weißen Pferden reitend und in reines, leuchtend weißes Leinen gekleidet die Heere des Himmels. Aus dem Mund des Reiters kam ein scharfes Schwert. Mit diesem Schwert wird er den Völkern eine vernichtende Niederlage beibringen. Er wird mit eisernem Zepter über sie regieren und sie den furchtbaren Zorn des allmächtigen Gottes erfahren lassen. Vers 16. Und auf dem Mantel des Reiters, dort wo der Mantel die Hüfte bedeckt, stand noch ein weiterer Name. König über alle Könige und Herr über alle Herren. Das ist Jesus Christus. Die Offenbarung ist durchzogen davon, dass dieser Christus gefeiert wird. Schon aktuell im Himmel, schon als er in den Himmel fuhr nach der Kreuzigung und als er den Tod überwunden hat, wurde Jesus gefeiert im Himmel und das wird er seitdem die ganze Zeit. So unser Lobpreis, den wir hier singen und feiern, der kommt irgendwie so dazu. Ich finde das einen begeisternden, atemberaubenden Gedanken. Nun, wie kann man das aushalten, wenn man das liest, dass Jesus Christus der König und der Richter ist? Wie kann man das überhaupt aushalten? Er wird die Völker vernichten. Wie kann man das überhaupt aushalten? Er ist doch die Liebe Gottes. Die verkörperte, fleischgewordene Liebe Gottes. Wir können das aushalten aus einem Grund. Jesus ist auch unser Hohepriester. Jesus ist auch unser Hohepriester. Das möchte ich natürlich ein bisschen entfalten. Wir hatten am Anfang gelesen, er war mit einem Gewand bekleidet, das ihm bis an die Füße reichte. Der trug ein breites goldenes Band um die Brust und sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem vollen Glanz. Auch das ist in dieser gewaltigen Vision mit drin. Und ich bin mir sicher, dass bei Johannes es sofort Klick gemacht hat, als er das sah und dann in Worte packte. Ein Gewand, was bis an die Füße reichte. Das ist das Gewand des Hohenpriesters. Johannes als Jude Und die meisten der ersten Christen aus den ersten Gemeinden kamen ja aus dem Jüdischen, waren vertraut mit dem Alten Testament, wussten, das steht für den Hohenpriester. Wer ist der Hohepriester? Der Hohepriester war im Alten Bund eingesetzt als der, der zu bestimmten gesetzten Zeiten in bestimmter Art und Weise in das Allerheiligste gehen durfte. Ja, da gab es erst die Stiftshütte, dann gab es den Tempel. Und er durfte da hineingehen. Und der Tempel war ja der Ausdruck der Gegenwart Gottes mitten unter dem Volk. Und das Volk wusste, dass sie Vergebung für ihre Sünden brauchten. Darin waren sie geübt. Und sie haben Opfer gebracht. Aber Gott hat damals schon klar gemacht, all das, was ihr an Opfern bringt, reicht nicht. Es braucht ein anderes Opfer noch. Und damals gab es das Lamm, was geschlachtet wurde. Und der Hohepriester, ihm wurde erlaubt, in die Gegenwart Gottes zu gehen, in das Allerheiligste. Und dort hat er dann das Blut gesprengt, auf diesen Deckel. Und Gott sagt, das schaue ich an und somit habt ihr Vergebung für eure Schuld. Der Hohepriester ging also da hinein. Der Hohepriester hatte auch ein Glöckchen am Fuß, sodass man von außen immer hören konnte. So, dann hat es wieder geklingelt und dann wusste man, okay, ist noch alles gut. Warum? Ja, weil wenn der Hohepriester vorher nicht sein Leben auch geklärt hätte mit Gott, wäre die Gefahr da gewesen, dass er tot umgefallen wäre, weil als Mensch in der Gegenwart Gottes zu sein, kann man eigentlich nicht aushalten. Dazu ist Gott zu heilig, zu klar, zu lichtvoll. Und Gott will ja nicht, dass Menschen in seiner Gegenwart sterben. Im Gegenteil, er sehnt sich ja nach dem Kontakt mit seinen Geschöpfen, seinen Menschen. Das Blut obendrauf auf diesen Deckel. Und dieser Begriff zieht sich durch bis in das Neue Testament. Und dort wird uns klar gemacht, dass Jesus Christus nicht nur der hohe Priester ist, der in der Gegenwart Gottes sein darf, einfach rein, ohne Sünde, sondern dass er auch selbst das Opfer ist und dass sein Blut auf diesen Deckel gesprengt wurde. Das ist er selbst. Das Ganze war wie ein Vorschatten auf das, was am Kreuz geschehen ist. Und so ist Jesus Christus unser Hohepriester. Er macht Johannes ganz deutlich, ja, ich werde diese Welt richten, aber es gibt einen Ausweg. Es gibt einen ganz klaren Weg, wo man sagen kann, okay, ich habe da keine Angst mehr vor, dass Gott diese Welt richten wird. Ich habe da keine Angst mehr vor, dass er mein Leben beurteilt, das Schlechte und das Gute. Weil da ist das Blut von Jesus. Da ist dieser hohe Priester, der diesen Weg gegangen ist, der ihn für uns bis zu Ende gegangen ist. Und deswegen haben wir keine Angst mehr vor dem Gericht Gottes. Nicht indem wir es wegreden oder wegtheologisieren oder sagen, das passt doch nicht zu einem gütigen Gott. Nein, indem wir sagen, das passt sehr wohl zu einem gütigen, gerechten und herrschenden Gott. Aber er hat doch den Weg bereitet. Den Weg, der auch heute gilt. Und von daher ist es gut, auch sein Leben zu beurteilen. Gott zählt. Gott schreibt auf. Ja, fast wie ein Buchhalter. Alles ist notiert. Und es wird beurteilt am Ende der Zeit über jeden Menschen. Und wir können das aushalten und wir können das leben, weil wir die Sehnsucht Gottes kennen. Er ist der hohe Priester. Viel mehr noch als alle hohen Priester, die es im Alten Bund gegeben hat, weil er ist nicht nur der Priester, der von Gott berufen ist und ein möglichst reines Leben führt und sich vorbereitet auf diese Gegenwart Gottes und dann auch betet für das Volk. Er ist der, der auch noch gleichzeitig das Opfer ist, der sich selber geopfert hat und hingegeben hat, an unsere Stelle gegangen ist. Ich habe viel gesündigt, ich Carsten Buck. Wie kann ich das behaupten? Nun, mir ist einiges davon klar. Aber wenn ich auf mich wirken lasse, was die Bibel sagt, dann gibt es da noch viel, viel mehr. Angesichts der Heiligkeit Gottes, angesichts des wunderbaren Menschen Jesus, wenn ich ihn lese, wie er gehandelt hat, wie großzügig selbstlos und klar mit Gott. Und er hat uns das ja vorgemacht. Muss ich sagen, da habe ich eine Menge nicht geschafft. Da gibt es noch eine Menge, was ich lernen muss. Aber ich darf mutig in die Gegenwart Gottes gehen. Nicht, weil ich mich jetzt irgendwie verbessert habe. Ich habe mich hoffentlich ein bisschen verbessert in den Jahrzehnten, in denen ich mit Jesus lebe. Aber das ist nicht, worauf ich mich stütze, dass ich in die Gegenwart Gottes gehe. Ich stütze mich auf Jesus, meinen hohen Priester, der den Weg gegangen ist und der mich anstrahlt. Wow! Der mich anstrahlt. Vers 14, sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem vollen Glanz. Auch das erinnert an einen hohen Priester im Alten Testament, das war Aaron. Und er hat von Gott diesen Segen bekommen, der bis heute benutzt wird, den sogenannten aaronitischen Segen. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Doch herrlich, oder? Also wenn es lebendig ist, wenn es nicht einfach nur runtergenudelt ist. Herrlich. Gott lässt sein Angesicht leuchten über uns und ist uns gnädig. Was heißt denn dieses Leuchten? Das heißt ganz viel, aber das heißt doch auch, er lächelt. Er strahlt uns an. Das ist Gott. Das ist der Herr dieser Welt. Und ich bin nicht ein berufener Prophet, aber ich glaube schon, dass diese Phase, durch die die Menschheit im Moment geht, das ist ja global, ein Weckruf Gottes ist. Zähl dein Leben, schau mal drauf, so gut du das beurteilen kannst. Und dann guck noch mal, was so die 10 Gebote zum Beispiel sagen, um es nicht zu kompliziert zu machen. Es ist nicht so kompliziert. Schau mal auf die 10 Gebote. Das Stehlen und das Lügen, das Ehebrechen, vielleicht auch in Gedanken. Naja, und dann natürlich noch, dass Gott Nummer 1 ist, hab keinen anderen Gott neben mir. Boah. Okay. Freust du dich, dass Jesus wiederkommen wird? Der gerechte Richter, der mit eisernem Zepter regieren wird, freust du dich darauf? Das ist eine sehr, sehr gute Testfrage. Wer sich darauf freut, ist wahrscheinlich in guter Verbindung mit Jesus und hat seine Güte und Liebe geschmeckt und sagt, hey, das wird doch alles in Schatten stellen. Alles, was ich mir hier noch wünsche auf Erden, das reicht da doch überhaupt kaum dran. Oder ist man so verwurzelt, so verklebt, so mit dieser Erde verbunden, mit den irdischen Zielen, mit dem Besitz oder den Vergnügungen dieser Welt. Versteht mich nicht falsch, ich sage nicht, dass das alles Sünde ist, aber es geht darum, wo ist das Herz verwoben, wo klebt das fest, wo ist es dran, wo ist es am meisten dran? Weil König Jesus irgendwie so auf dem Rücksitz meines Autos funktioniert nicht. Das ist so eine halbe Geschichte, das eiert vorne und hinten. Jemand hat mal gesagt, dann sei lieber komplett ein Gottloser und genieß diese Welt. Aber dieses Halb und Halb, das ist doch so schwierig. Gott ist so gut. Hat so eine Sehnsucht nach uns. Der hat den Weg bereitet für uns. Und deswegen ist es an der Zeit, diesen Weckruf einfach ernst zu nehmen. Zunächst mal für uns selbst. Und dann lasst uns einfach auch Menschen sein, die das verkörpern. Wir dürfen uns freuen, wenn das mit dem Corona irgendwann abnimmt. Wir dürfen uns freuen, wenn wir wieder fröhlich singen hier und das Café wieder offen ist. Oder als Zwischenstufe, dass wir wieder im Garten zusammenstehen können. Ja. Aber verpassen wir doch nicht den Weckruf Gottes. Ich weiß nicht, wie das jetzt für dich wirkt. Ich weiß nicht, wie du gestrickt bist. Das ist so unterschiedlich. Deswegen mache ich auch ganz gern Seelsorge, weil da kann man so ganz individuell reden. Da kann man so ein bisschen abspüren, wo steht derjenige. Aber kannst du irgendwie Jesus sehen? Kannst du irgendwie Jesus wahrnehmen? Der hohe Priester, der alles gegeben hat, der aber auch der Richter ist. Warum ist es eigentlich so gut, dass er der Richter ist? Da scheuen wir doch irgendwie vor zurück, ja? Mir hat mal jemand gesagt, wenn ich irgendwo einen Polizeiwagen sehe, dann schrecke ich immer so ein bisschen zusammen. Und ich denke so, ja, kenne ich auch manchmal. Oder ich gucke vielleicht nochmal schnell auf den Tacho. Wie schnell fahre ich wirklich? Aber ich kann auch ehrlich sagen, ich freue mich, dass es Polizei gibt. Ich möchte doch nicht in einem Land leben, wo es keine Polizei gibt. Warum? Ja, weil es das Böse gibt und weil das Böse eingedämmt werden muss. Weil wir Menschen einfach nicht alle heil und vernünftig und gut sind. Es ist eben leider nicht so. Das Böse ist in dieser Welt noch. Christus hat es besiegt am Kreuz. Ja, aber noch hat es gewisse Spielräume. Und deswegen ist es gut, dass er als Richter wiederkommt und dass das ein für alle Mal dann vorbei ist. Er kommt doch nicht als Richter, weil er Freude hat daran, Menschen irgendwie von sich ewig von sich zu stoßen, wenngleich das möglich ist. Er kommt doch, um dem Bösen endlich die Grenze zu setzen. Das Gericht ist doch für den Teufel in erster Linie, für seine Dämonen in zweiter Linie. Aber dann eben auch für die Menschen, die sich immer und immer wieder verschließen vor der Wahrheit Gottes und der Liebe Gottes. Ja, so ist es dann. Denn sonst würde es kein Ende nehmen mit den Ungerechtigkeiten dieser Welt, mit den Missbrauchsfällen in dieser Welt, mit der Korruption in dieser Welt. Es würde einfach kein Ende nehmen, weil wir Menschen es nicht schaffen. Ich habe nicht gesagt, dass wir es nicht versuchen sollen, diese Welt zu einem guten Ort zu machen. Habe ich nicht gesagt. Da gibt es eine Menge, was wir Gutes tun können. Das sollen wir auch tun. Aber es ist Gott vorbehalten, am Ende der Zeit eine neue Welt und einen neuen Himmel zu schaffen. Und er ist schon dabei. Er ist schon dabei. Die Menschen, die uns verlassen haben, auch im letzten Jahr, haben wir 4 ganz liebe Geschwister hier verloren, aus Altersgründen. Sie feiern schon im Himmel. Und wenn es nicht diese von Gott gesetzte Grenze gäbe, dann würden sie uns anfeuern. Und würden sagen, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie toll das ist. So wird das Ende sein. Für die, die auf ihr Leben schauen und sagen, danke Herr für den Weckruf. Danke Herr für diese konstruktive Kritik, die du mir geschenkt hast. Denn auch das muss ich zugeben, dass ich es alleine nicht immer schaffe, das Richtige zu tun und den geraden Weg zu gehen. Und Gott sei Dank, ich muss es noch nicht mal alleine schaffen. Weil Gott spricht durch seinen Geist, durch Predigten, durch Geschwister, durch YouTube-Videos, durch das Bibellesen, durch eine Erinnerung, die einem hochkommt. Da war doch schon mal was, wo ich einen Kontakt zu Gott hatte und wo ich empfunden habe, Mensch, da ist doch was, da ist doch jemand, der mir die Wahrheit sagt, um mich zurechtzubringen. Ja, so ist unser Gott. Er ist der Menschensohn, er ist der König. Und er ist der hohe Priester. So ist Jesus. Darf ich euch bitten, aufzustehen? Wir wollen beten. Herr Jesus, wir möchten dir so danken für das sehr große Geschenk deines Wortes, dass es jetzt nicht um Gefühle geht, Einschätzungen, Spekulationen, überzeugenden Predigten. Es geht um dein Wort und es geht um dich. Du bist das Wort. Herr, im Licht so deines Wortes, wollen wir dich um Vergebung bitten, wo andere Götter größer geworden sind als du. Wir bitten dich um Vergebung für das, wo wir Raum gelassen haben in unseren Herzen, was wir viel mehr angeschaut haben, was unsere Wünsche und Bedürfnisse so sehr in diese Richtung gebracht hat. Bitte ändere unsere Herzen. Wir bitten dich um Entschuldigung, Jesus. Entschuldige du uns. Nimm die Schuld von uns. Danke, dass das geht. Danke, dass das gilt. Danke für deine Sehnsucht nach uns. Danke, dass du unsere Herzen weich machst für dich. Danke, dass du uns hilfst, die Wahrheit zu verstehen. Und danke, dass das gilt heute und dass das feststeht und dass das gilt, bis du wiederkommst. Wir ehren dich und wir erkennen an, dass wir niemals im Mittelpunkt sein werden, weil du der Mittelpunkt bist. Wir erkennen das an, dass es nicht an höchster Stelle darum geht, was wir wollen, sondern was du willst. Herr, und da, wo wir noch Mühe haben mit dieser Wahrheit, vielleicht dürfen wir dich bitten, dass du dich uns nochmal offenbarst als Hohepriester, als Opfer, als Mensch, der voller Erbarmen ist und Verständnis. Aber wie auch immer, auch das ist deine Entscheidung. Wir entscheiden uns heute zu sagen, du bist Nummer eins, du bist Herr, du bist König, du bist Richter und du bist Retter. Und dafür danken wir dir, Herr Jesus. Amen.